Sicherheitsbewusst reden wir über Sicherheit. Mit spannenden Gästen und Thomas Geuser.
Hallo und herzlich willkommen bei Sicherheitsbewusst. Wieder eine neue Folge, diesmal mit Thomas Arnoldner, dem stellvertretenden CEO der A1 Telekom Austria Group. Lieber Thomas, herzlich willkommen bei Sicherheitsbewusst.
Danke für die Einladung.
Wir sind hier in der Unternehmenszentrale und ich beginne wie immer mit meiner Einstiegsfrage. Wann warst du zuletzt sicherheitsbewusst?
Das ist eine gute Frage, weil man muss auf das Detail deiner Frage achten. Sicherheitsbewusst hast du gesagt. Ich glaube, es war heute früh, musste auf irgendeines unserer Online-Tools zurückgreifen. Und nachdem unsere Corporate Security natürlich schon sehr, sehr umfassend ist und sehr genau und sehr wichtig ist, bin ich da wieder mal gefragt worden, mich zu authentifizieren. Und dann habe ich irgendwie nicht gleich das richtige Passwort parat gehabt oder die Zwei-Faktor-Authentifizierung hat nicht funktioniert. Und ich habe mich zumindest einen Bruchteil der Sekunde darüber geärgert. Und das war aber ziemlich zeitgleich, wie ich komplett selbstverständlich aus dem Haus gegangen bin, mein Schloss zugesperrt habe, die Alarmanlage eingeschaltet habe, ins Auto gestiegen bin und ein Sicherheitsgurt angelegt habe. Und so viel zum Thema bewusst, weil Sicherheit ist für uns ein ganz ein elementares Grundbedürfnis geworden und schon Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende so. Und manche der Dinge, die wir machen, um sicherer zu sein, machen wir schon ganz automatisch und selbstverständlich. Und über andere Dinge ärgern wir uns immer noch und die sollten genauso selbstverständlich werden. Und was meine ich damit? Wie wir mit der digitalen Sicherheit umgehen, sollte eben genauso selbstverständlich werden, wie es selbstverständlich ist, die eigene Wohnung zuzusperren oder einen Sicherheitsgurt im Auto anzulegen.
Guter Punkt und guter Anlass. Wir treffen uns heute im Oktober im Security Month. Was ist der Security Month für euch?
Naja, für uns ist es schon sehr wichtig, um uns auf der einen Seite selbst daran zu erinnern, wie wichtig Sicherheit für uns als Unternehmen ist. Und das hat natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten. Da geht es natürlich auch um die physische Sicherheit, glaube ich, wie in jedem Unternehmen. Wir sind als Teil der kritischen Infrastruktur sicherlich da besonders herausgefordert. Da geht es auch um die physische Sicherheit unserer Leitungen, unserer Vermittlungsstellen, unserer Rechenzentren. Das geht aber natürlich weit darüber hinaus in den Bereich der Cybersicherheit. Und da gibt es einen Aspekt, der nicht nur unsere eigenen Infrastrukturen und unsere eigenen Daten und die Daten unserer Kundinnen und Kunden betrifft, sondern auch ist es für uns ein ganz ein wichtiges, stark wachsendes Geschäftsfeld geworden, nämlich dieses Know-how auch unseren Kundinnen und Kunden anzubieten, ob das jetzt im privaten wie auch im geschäftlichen Bereich ist.
Jetzt bist du ja schon länger in Technologieunternehmen tätig. Wie hat sich im Lauf deiner Karriere dein persönlicher Zugang zu Sicherheit verändert?
Ich glaube, der persönliche Zugang ändert sich jetzt nicht so dramatisch. Ich glaube, jeder Mensch hat so persönliche Präferenzen, wie man mit Sicherheit umgeht. Es gibt vielleicht welche, die besonders hohes Sicherheitsbewusstsein haben, bis ins Ängstliche hinein. Es gibt Menschen, die mit einem größeren Grundvertrauen ausgestattet sind. Was aber sicherlich wächst, ist das Bewusstsein und das Wissen, wie umfassend die Herausforderungen mittlerweile im Sicherheitsbereich geworden sind. Wie komplex zum Beispiel Angriffe auf die digitale Infrastruktur eines Anbieters wie uns sein kann. Insbesondere dann, wenn sie zum Beispiel von staatlichen Akteuren gesteuert oder zumindest unterstützt wird. Da lernt man auch, man kann nie von hundertprozentiger Sicherheit ausgehen, sondern man muss einfach davon ausgehen, dass der Angreifer vielleicht schon im Netz ist. Man muss davon ausgehen, dass das zumindest passieren kann. Und deswegen ist es wichtig, dass man nicht versucht, außen einen hundertprozentigen Sicherheitswall aufzubauen, der eben nicht hundertprozentig ist, sondern dass man viele unterschiedliche Arten an Abwehrmechanismen nutzt. Da gibt es ganz, ganz viele technische. Ich habe vorhin einen ganz wichtigen genannt, der manchmal nervig ist, aber einen großen Unterschied macht, wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja, es war vor einigen Jahren nicht Standard bei uns im Unternehmen, dass die überall eingesetzt wird. Das ist jetzt mittlerweile natürlich schon. Das betrifft dann aber auch natürlich so Dinge wie eine Zero-Trust-Policy, nämlich davon, dass man ausgeht, dass selbst wenn man Zugang zum Netz bekommen hat, weil man zum Beispiel ein Mitarbeiter ist, dass aber immer wieder neu überprüft wird, ob das denn tatsächlich gerechtfertigt ist und man sich immer wieder neu identifizieren muss, eben auf Basis von Risikoanalysen, die im Hintergrund ständig laufen. Und es gibt andere Aspekte, ganz wichtig, der menschliche. Wir machen tausende Cybersecurity-Schulungen im Jahr für unsere Kolleginnen und Kollegen, weil natürlich ein unbedachter Klick kann schon sehr dramatische Konsequenzen haben. Und es ist ja nicht so, dass man jeden Tag sozusagen ausgeruht in der Früh direkt nach einer Cybersecurity-Schulung mit solchen Dingen konfrontiert ist, sondern das kann irgendwie ein unbedachter, verschlafener Blick auf das Handy in der Früh sein oder eine Situation, wenn man von einem Anrufer zum Beispiel unter Druck gesetzt wird oder auf ein E-Mail klickt, das komplett harmlos ausschaut. Also da gibt es viele Fälle, auf die man vorbereitet sein muss. Und ja, da gibt es ein umfassendes Maßnahmenpaket, das ist sehr, sehr wichtig. Zu deiner Frage, wie man mit dem Thema Sicherheit umgeht. Ich glaube, dass man bei allen persönlichen Referenzen, dass man letztendlich trotzdem sich auf Basis von Evidenz und von Fakten bewegen muss.
Jetzt seid ihr selbstkritische Infrastruktur mit höchster Bedeutung auch für die andere kritische Infrastruktur in Österreich. Was bedeutet das für euch und wie vernetzt ihr euch persönlich in euren Sicherheitsbemühungen mit diesen Unternehmen?
Ja, ich glaube, wir sind uns dieser Rolle als Betreiber kritischer Infrastruktur in Österreich und letztendlich auch in Europa sehr bewusst und versuchen, dabei Verantwortung zu übernehmen. Wir investieren gut 40 Millionen Euro im Jahr in den Bereich von Security. Wir haben zehntausende Angriffe pro Tag, die abgewehrt werden, viele davon hochautomatisiert, aber trotzdem. Und es gibt umfassende Governance, die wir haben, Zertifizierungen und Austausch in vielen einschlägigen Kreisen, wo man sich natürlich auch vertraulich über Angriffe, die man zum Beispiel bekommen hat, austauschen kann.
Anfang des Jahres hatte ich eine Folge über einen Blackout in Österreich. Wenn wir uns jetzt einen A1-Daten-Blackout vorstellen würden, was würde das für Österreich bedeuten?
Die Betroffenheit wäre mit Sicherheit sehr groß, wenn man daran denkt, allein wie groß die Abhängigkeit von den digitalen Services während Corona war. Und wenn wir daran denken, wie sehr unser Leben damals abhängig war, ob das von Homeschooling über das Arbeiten von zu Hause, aber natürlich auch unsere gesamte Freizeitgestaltung reicht. Und bei deiner Frage ist natürlich immer die entscheidende Frage, welche Dienste sind betroffen? Wir sichern natürlich unsere Dienste sehr, sehr umfassend ab. Das Netz ist grundsätzlich redundant ausgelegt. Aber es gibt einfach Vorfälle, gegen die kann man sich nur schwer absichern. Spanien hat es gezeigt, bei einem umfassenden Elektrizitäts-Blackout sind auch die Telekommunikationsnetze sehr stark betroffen. Das liegt in der Natur der Sache. Unsere Netze sind verteilt mit vielen tausend Basisstationen, die übers Land verteilt sind. Von denen können wir manche mit unterbrechungsfreier Stromversorgung und Batterie-Backups absichern, aber die haben auch nur beschränkte zeitliche Kapazitäten. Deswegen ist davon auszugehen, dass in der großen Fläche die Netze nach sehr, sehr kurzer Zeit bereits nicht mehr verfügbar sind. An zentralen Standorten, für zentrale Rechenzentren, für kritische Behörden arbeiten wir aber mit entsprechend stärkeren Backup-Lösungen bis hin zu Dieselaggregaten. Da sind die dann auch sehr, sehr lang verfügbar. Gleichzeitig muss man aber die Frage stellen, was bringt einem die beste Konnektivität, wenn die Dienste, die darauf angeboten werden, nicht verfügbar sind. Und da muss man sagen, viele der Dienste, die wir in Anspruch nehmen, werden ja heutzutage gar nicht mehr in Österreich oder in Europa produziert. Da ist die digitale Abhängigkeit international sehr, sehr groß. Und auch das, glaube ich, sind Diskussionen, die man führen muss, wenn man über Sicherheit im digitalen Bereich umfassend nachdenken mag.
Meinst du da jetzt einerseits Cloud-Anbieter, andererseits auch Hardware-Anbieter?
Betrifft natürlich quasi alle Bereiche des sogenannten digitalen Stacks, also der digitalen Wertschöpfungskette. Ja, wir spüren es natürlich sehr stark im Bereich Cloud-Anbieter, wenn man sich vor Augen führt, dass 2/3 des europäischen Cloud-Marktes durch nicht-europäische Anbieter dominiert sind, dass auf unseren Smartphones nahezu ausschließlich Betriebssysteme von amerikanischen Anbietern laufen. Oder wenn wir uns auch vor Augen halten, dass der Verkehr, der auf den europäischen Telekommunikationsnetzen passiert, zu 2/3 durch 5 bis 6 internationale, vornehmlich amerikanische Anbieter getrieben wird, die damit im Übrigen auch die Investitionen und den Energieverbrauch damit antreiben. Und das sind Dinge, wo man, glaube ich, genauso wie wir es im Energiebereich oder im Verteidigungsbereich in Europa schon gemacht haben, auch darüber nachdenken sollten, wie gehen wir mit dieser zunehmenden internationalen Abhängigkeit um? Oder ist es dann nicht ein Gebot der Stunde, auch hier mehr strategische Souveränität zu bekommen?
Diese digitale Souveränität als europäisches Thema?
Ja, absolut. Wie gesagt, die Abhängigkeit ist sehr groß und es hat leider sehr dramatische Weckrufe gebraucht. Das Stichwort Aggression Russlands in der Ukraine, um uns zumindest in hohem Maße von der Abhängigkeit im Energiebereich zu lösen. Und aufgrund der neuen geopolitischen Situation löst sich Europa auch gerade zumindest ein Stück weit aus der Abhängigkeit im Verteidigungsbereich oder nimmt zumindest Unsummen an Geld in die Hand, um das zu erreichen. Und die Abhängigkeit im Digitalbereich ist mindestens genauso groß. Jetzt mag man nicht den Teufel an die Wand malen. Und ich glaube, was auch nicht die Antwort sein kann, ist, dass wir auf kompletter Autarkie sprechen. Aber die Imbalance ist momentan extrem ausgeprägt. Die Abhängigkeiten sind sehr einseitig. Und es ist wahrscheinlich geboten, darüber nachzudenken, ob man hier nicht zumindest mehr Balance in dieses Wechselspiel der Kräfte hineinbringen kann. Und insbesondere im Cloud-Bereich wäre es gar nicht so schwierig möglich. Es gibt sehr, sehr leistungsfähige europäische Cloud-Anbieter. Wir sind einer davon, aber es gibt andere auch. Und da könnte man schon darüber nachdenken, ob man hier nicht mehr Ausgewogenheit reinkriegt.
Das heißt, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen könnten eigentlich innerhalb von wenigen Wochen, ihre Abhängigkeit auch reduzieren und auf europäische Anbieter wechseln?
Na, ich glaube, das ist keine Frage von Wochen oder wenigen Wochen. Ja. Aber es ist so, dass gerade der IT-Bereich ein sehr dynamischer ist. Wir sind jedes Unternehmen, jede Organisation ist laufend dabei, neue Systeme reinzubringen. Gerade das Thema KI bietet da sehr, sehr große Chancen. Und natürlich sehen wir im KI-Bereich auch wiederum eine starke Tendenz zur Monopolisierung um US-Lieferanten herum. Die sind doch sehr leistungsfähig, aber es ist nicht so, dass es für andere Bereiche nicht auch europäische Alternativen gibt. Und ich glaube, es wäre einfach gut, dass, so wie wir das auch als Unternehmen probieren, wenn man nicht alle Karten auf ein Pferd setzt, sondern wenn man versucht, europäische und nicht-europäische Lösungen zu benutzen. Das führt nämlich letztendlich nicht nur dazu, dass man im Sicherheits- oder im strategischen Bereich weniger abhängig wird, das führt auch dazu, dass man ökonomisch weniger abhängig wird und dass man zum Beispiel bei den nächsten Preisverhandlungen vermeidet, dass man einen extrem hohen sogenannten Vendor-Lock-in hat, also von einem Lieferanten sehr stark abhängig ist, sondern dass man mit ruhigem Gewissen sagen kann, und ich habe Alternativen. Und das führt aber letztendlich auch dadurch, dass europäische Anbieter von solchen Lösungen wachsen können. Und mit dem Wachstum einher kommt natürlich ein Mehr an Wertschöpfung, an mehr an Innovation, an hochwertigen Arbeitsplätzen, die geschaffen werden, die wiederum ein ganzes Ökosystem wachsen lassen.
Wer sind da eure Verbündeten?
Ja, ich glaube, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Verbündete, die diese Notwendigkeit erkannt haben. Wenn man sich nur die Diskussionen in der Politik momentan ansieht, Die österreichische Bundesregierung hat zuletzt die Initiative im Bereich der digitalen Souveränität gestartet. Die Europäische Kommission spricht sehr viel darüber. Es gibt andere Unternehmen, die den Bedarf erkannt haben. Es gibt auch kommunale Verwaltungen, die immer stärker darüber reden. Also ich glaube, das Problem ist analysiert. Und auch wenn man über die digitale Souveränität ein bisschen hinausgeht und die gesamte Abhängigkeit im Technologiebereich betrachtet, braucht man nur auf den berühmten Draghi-Report verweisen, der neben vielen Branchen und Herausforderungen und Problemen, die er aufgezeigt hat, eines ganz besonders hervorgestrichen hat, nämlich er hat ganz klar gesagt, der Aufholbedarf, den Europa hat im Bereich der Produktivität, ist vor allem bedingt durch die Lücke, die im Technologiebereich entstanden ist. Und da sind wir genau bei der Frage, schaffen wir es, wieder mehr Hightech nach Europa zu holen und in Europa zu produzieren und wachsen zu lassen. Da gibt es viele Hebel, da gibt es unterschiedliche Komponenten, du hast das vorher angesprochen, da geht es nicht nur um Cloud-Lösungen, da geht es auch um sehr viel Hardware zum Beispiel, aber das sind alles Themen, denen wir uns widmen müssen.
Sicherheitsbewusst entsteht in Kooperation mit der A1 Telekom Austria sowie mit der FH Campus Wien, Fachbereich Risiko- und Sicherheitsmanagement.
Jetzt ist 5G de facto gegessen und die Investitionen sind klar. Was können wir uns vielleicht von 6G erwarten?
Naja, aus unserer Sicht ist 5G nicht gegessen, weil erstens der Ausbau der Netze ist noch in vollem Gang. Wir erreichen zwar jetzt mittlerweile bei uns im Netz über 85% des sogenannten Dauerbesiedlungsraumes mit 5G. Wenn man alle Betreiber zusammennimmt, sind das ungefähr 97%. Aber man sieht, da ist noch einiges zu tun, bis man komplett flächendeckend ist. Wir bauen gerade sehr stark die Kapazitäten aus. Was man allerdings sagen muss, was zum Beispiel nicht eingetreten ist, sind viele der speziellen Use Cases, Anwendungen von 5G, die wir uns erwartet haben. Auch da spielt Regulierung eine Rolle, weil die Regulierung in Europa teilweise sehr unklar ist, was spezielle Anwendungsfälle von 5G bedeutet. Ja, 5G würde viele Möglichkeiten bieten, zum Beispiel für sicherheitskritische Anwendungen spezielle Teile des Netzes, sogenannte Network Slices, zur Verfügung stellen. Es ist allerdings nach wie vor unklar, ob die mit dem Wunsch nach Netzneutralität rechtlich vereinbar sind, was absurd ist, weil es käme niemand auf die Idee, auf einer Autobahn vorzuschreiben, dass alle Fahrzeuge gleich schnell fahren müssen, egal ob du ein 20-Tonnen-LKW bist oder eine Polizei, die das Blaulicht eingeschaltet hat. Aber vor einer ähnlichen Situation sind wir heute mit den 5G-Netzen. Und ökonomisch ist es so, dass ja, die Investitionen sind getätigt, aber die Investitionen müssen auch zurückverdient werden. Da steht der Branche noch ein weiter Weg davor. Wir reden davon, oder die Europäische Kommission, dass im Bereich der Glasfaser und der 5G-Netze 200 Milliarden an Investitionen noch offen sind. Und die müssen auch erst einmal angelockt werden. Das sind Investitionen, die durchwegs private Investoren zu tragen haben. Und wir sehen, dass heute der Investment Case im Telekom-Bereich in Europa nicht besonders attraktiv ist, weil wir zu viel Regulatorik haben, extrem hohen Wettbewerb und zu wenig Möglichkeit, diese Investitionen zurückzuverdienen. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die wir zuerst lösen sollten, bevor wir anfangen, über 6G nachzudenken.
Was wäre jetzt dann der Wunsch an die Europäische Kommission, die du wahrscheinlich jetzt ansprichst?
Letta und Draghi haben das in ihren einschlägigen Berichten sehr, sehr deutlich aufgezeichnet. Es gibt nach wie vor viel zu viel Regulatorik. Wir reden von ungefähr 270 Regulatoren in Europa, die sich mit dem Digital- und Telekom-Bereich beschäftigen. Wir haben, was im Digitalbereich meiner Meinung nach besonders absurd ist, nach wie vor keinen einheitlichen Markt, sondern 27 sehr heterogene Märkte, nicht nur mit unterschiedlichem Telekommunikationsrecht, sondern auch mit unterschiedlichen Bauordnungen, mit unterschiedlichem Konsumentenschutzrecht, mit unterschiedlichen Cybersecurity-Vorschriften und so weiter und so fort. Wir haben damit einhergehend natürlich auch 27 unterschiedliche nationale Regulatoren, die vielfach für den gleichen Sachverhalt unterschiedlich entscheiden. Wir haben unterschiedliche Frequenzvergabeverfahren und Frequenzen sind im Mobilfunk das, was, weiß nicht, für einen Spediteur zum Beispiel die Straße ist, also ganz wichtig, um das Geschäft überhaupt ermöglichen zu können und so weiter und so fort. Also da gibt es eine Vielzahl an Themen, die endlich gelöst gehören.
Also eigentlich ist es nicht attraktiv, auf diesem Markt irgendwie präsent zu sein. Du hast auch mal angesprochen bei einer Präsentation im Sommer, dass es relativ kleine Einheiten gibt in Europa im Vergleich jetzt zu den USA oder den Märkten in Asien.
Ja, das ist eben eine Folge dieser überbordenden Regulatorik. Wenn man sich anschaut, ein durchschnittlicher europäischer Mobilfunkbetreiber hat 5 Millionen Kundinnen und Kunden. Ein durchschnittlich amerikanischer hat 107 Millionen Kunden und Kundinnen. Ein durchschnittlicher chinesischer hat 467 Millionen Kundinnen und Kunden. Und das macht natürlich einen enormen Unterschied, speziell wenn man in einem Geschäft tätig ist, das sehr stark Fixkosten getrieben ist und das Skaleneffekte braucht. Und wir brauchen diese Skaleneffekte sowohl im Kerngeschäft, weil letztendlich ein Mobilfunknetz zu betreiben bedeutet nichts anderes, als zuerst um viele Milliarden Euro ein Netz aufzubauen, Masten im ganzen Land aufzustellen, Antennen aufzustellen, die mit Glasfaser zu verbinden, sehr, sehr viel Technologie einzusetzen, dass das funktioniert und dann dieses Netz schrittweise mit Kundinnen und Kunden zu füllen und dann über viele Jahre diese Kosten zurückzuverdienen. So funktioniert im Wesentlichen Mobilfunk- oder Telekommunikationsgeschäft. Und das heißt, man sieht schon, im Kerngeschäft sind wir enorm von diesen Skaleneffekten verantwortlich. Wenn man sich jetzt aber zusätzlich bewusst macht, dass wir vor ganz, ganz großen technologischen Umwälzungen stehen. Ich habe den Cloud-Markt vorhin angesprochen oder die Einführung von KI. Gibt es nicht viele europäische Unternehmen, die in der Lage sein könnten, diese Investitionen zu stemmen? Und wir sehen, wie viele Milliarden zum Beispiel in Cloud-Dienste oder in KI-Lösungen international investiert werden. Und da wären Telekommunikationsunternehmen prädestiniert dafür, diese Investitionen zu tätigen und mit dazu beizutragen, dass Europa technologisch nicht weiter zurückhängt. Und tatsächlich passiert aber genau das Gegenteil. Die notwendigen Reformen bleiben aus. Die meisten europäischen Telekommunikationsunternehmen sind nicht mal in der Lage, ihre eigenen Kapitalkosten zurückzuverdienen, anstatt dass man versucht, ihnen entsprechend die Luft zum Atmen zu geben, die es bräuchte, um einerseits die Netze fertig zu bauen und aber auf der anderen Seite auch eben diese großen Investitionen zum Beispiel in europäische souveräne Cloud-Lösungen oder KI-Lösungen zu tätigen.
Was erwartest du dann für die nächsten Jahre? Eher eine Art Übernahmewelle von Telekommunikationsunternehmen, dass größere Einheiten entstehen oder ein aus dem Markt fallen, in dem zum Beispiel in Märkten wie Cloud einfach US-Betreiber da sind, die halt kein Telekommunikationsunternehmen sind?
Naja, ich bin ja ein positiv denkender Mensch, ein Optimist. Und ich glaube schon, dass die Zeichen der Zeit erkannt wurden. Und wir stehen ja vor sehr grundlegenden potenziellen Reformen, auch des europäischen Telekommunikationsmarktes. Jetzt steht der sogenannte Digital Networks Act vor der Tür, der genau das zum Ziel hat. Es gibt weitere Regelungen, die in Aussicht gestellt wurden, wie eine Vereinfachung der gesamten Digitalregulierung und so weiter und so fort. Und ich hoffe schon, dass man das, was ich vorhin gesagt habe, aber insbesondere die Reports von Letta, Draghi und weiteren zum Anlass nimmt, hier eine grundlegende Änderung des Umfelds herbeizuführen. Ich glaube, die Unternehmen und Europa kann es, aber man muss halt die Unternehmen das auch tun lassen. Und das wäre jetzt wirklich sehr wichtig.
Sicherheitsbewusst. Gespräche über Safety, Security und Strategy.
Ist der öffentliche Sektor eigentlich immer ein guter, vorausschauender Kunde, auch was digitale Souveränität angeht?
Der öffentliche Sektor ist grundsätzlich als Kunde ganz, ganz wichtig. Warum? Weil natürlich vom Volumen her ein großer Auftraggeber ist, aber insbesondere auch ein sehr verlässlicher Auftraggeber ist. Wenn man mal einen öffentlichen Auftrag hat, dann wird das typischerweise nicht nach wenigen Monaten revidiert, sondern sind das sehr langfristige. Aber das Wichtige ist, glaube ich, vor allem, dass wenn man den öffentlichen Sektor als Kunde hat, dass das ein sehr, sehr großer Vertrauensbeweis ist. Und so hat man historisch immer wieder gesehen, dass gerade der öffentliche Sektor besondere Impulse setzen kann. Insbesondere in Bereichen, wo es um sehr, sehr kritische Dinge geht. Denken wir an die an den Verteidigungsbereich, an den Energiebereich. Und das betrifft aber jetzt natürlich auch zunehmend den Digitalbereich. Das Internet würde es heute in dieser Form nicht geben, wenn die amerikanische öffentliche Hand zu Beginn des Internets nicht ganz wesentliche Anreize gesetzt hätte, nämlich Investitionsanreize gesetzt hätte, Aufträge vergeben hätte. Und gerade im Bereich der öffentlichen Vergabe von Cloud-Dienstleistungen ist das ein Thema, wo man, glaube ich, nicht nur darüber nachdenken sollte, wie kann man schauen, dass Wertschöpfung in Europa auch in Europa bleibt, sondern dass man insbesondere auch die Daten der Europäerinnen und Europäer sicherstellt, weil es ist nun einfach einmal Faktum, dass viele der nicht-europäischen Anbieter auch nicht-europäischen Gesetzen unterliegen. Und da gibt es Beispiele aus den USA wie den US Cloud Act, der einfach amerikanischen Anbietern vorschreibt, unter gewissen Rahmenbedingungen die Daten den amerikanischen Behörden zur Verfügung zu stellen, selbst wenn diese nicht in den USA, sondern zum Beispiel in Europa lagern. Und ähnliche Gesetzgebungen gibt es auch in anderen Bereichen. Und das ist, glaube ich, etwas, worüber man als europäischer Bürger schon nachdenken sollte.
Hat der US Cloud Act jetzt zu so einem Zustrom geführt von Cloud-Kunden bei euch?
Ich glaube, es ist nicht der US Cloud Act an sich. Den gibt es ja schon länger, aber es wird natürlich zunehmend bekannt, dass es den gibt. Aber was wir schon merken, ist immer mehr Fragen von Kundinnen und Kunden nach souveränen Cloud-Lösungen. Da gibt es ja relativ breites Portfolio und auch unterschiedliche Möglichkeiten, je nach Art des Anwendungsfalles und auch nach Art der Kritikalität, zum Beispiel der Daten. Wir bieten hier öffentliche Clouds an, wir bieten hier öffentliche souveräne Clouds an, eben mit unserer Tochter Exascale, die ja sehr, sehr wettbewerbsfähig ist und nicht dem US Cloud Act unterliegt. Wir bieten private Cloud-Lösungen an, die speziell für unsere Kunden gebaut werden. Also da gibt es ein relativ breites Feld an Lösungen. Wir bieten natürlich auch unseren Kunden an, die eigene Infrastruktur in unseren Rechenzentren zu betreiben, wo wir dann nur für die physische Sicherheit verantwortlich sind. Aber wie gesagt, worum es uns nicht geht, ist komplette Autarkie oder das Vorschlagen von einer Lösung als Allheilmittel, sondern es geht darum, dass man erkennt, dass es eine Vielzahl Lösungsmöglichkeiten gibt, dass das Thema der Datensouveränität ein immer wichtigeres ist und dass das auch in den entsprechenden Architekturentscheidungen in der IT entsprechend berücksichtigt werden muss.
Blicken wir mal weit in die Zukunft, so vielleicht 10 Jahre, 2035, ein großer Investitionszyklus in dieser Branche. Was wäre denn machbar für die europäischen Telekommunikationsunternehmen bis dahin? Wie datensouverän, wie technologiesouverän könnte man bis dahin sein?
Also ich glaube fest daran, dass wir auch zukünftig unterschiedliche geopolitische Abhängigkeiten haben werden. Und ich glaube, dass das auch eine gute Sache ist. Ich glaube, das Wichtige ist aber, dass sie ausgewogen und nicht einseitig sind. Und so wie europäische Unternehmen in manchen Bereichen der Wertschöpfungskette, denken wir nur an die Maschinen für hochleistungsfähige Chips, die heute vornehmlich in Europa hergestellt werden, dass wir dieses Know-how auch in anderen Bereichen aufbauen können. Im Cloud-Bereich sehen wir, technisch ist das überhaupt kein Problem. Wir müssen es halt, sage ich einmal, vertrieblich von der Größe auch auf die Straße bringen. Aber diese Chance sehe ich jetzt absolut. Es gibt auch sehr leistungsfähige KI-Modelle, aber die brauchen natürlich auch entsprechende Infrastruktur, entsprechende Investitionen, dass sie trainiert werden können und dass sie skalieren und dass sie auch umfassend eingesetzt werden können. Die Europäische Kommission schreibt aktuell mehrere sogenannte AI-Gigafactories aus, die ein enormes Volumen haben. Wenn wir das tatsächlich auf die Straße bringen, dann machen wir schon einen großen Schritt nach vorne. Und dann sind wir am Verhandlungstisch sozusagen nicht nur Bittnehmer, sondern auch gleichberechtigter Partner. Und ich glaube, das ist dieses Szenario, das ich mir für Europa vorstelle. Auf Augenhöhe mit den anderen großen Regionen der Welt sprechen, zusammensitzen und verhandeln zu können.
Danke für sehr interessante und neue Einblicke in die Verbindungen, die uns unsichtbar miteinander verbinden. Jetzt noch meine Abschlussfrage. Was wäre denn der Medientipp, den du für die Hörerinnen und Hörer von Sicherheitsbewusst hast? Was sollen die als nächstes ansehen, anhören, konsumieren?
Ich bin da vielleicht nicht ganz der Richtige. Es gibt neben diesem Podcast hier ganz, ganz viele interessante Podcasts. Tut mir dann manchmal schwer, in dieser Flut an Möglichkeiten das wirklich Relevante rauszufiltern. Man verlässt sich dann vielfach auch auf Empfehlungen von Bekannten oder Freunden. Ich bin da in meinem Medienkonsum deswegen bewusst manchmal auch ein bisschen konservativer. Ich lese wahnsinnig gern den Economist. Da hat man dann einmal in der Woche mit einer wirklich sehr, sehr globalen Sicht die Themen zusammengefasst, sehr kondensiert, hochkomplexe Themen, die die Welt und nicht nur Österreich oder Europa tatsächlich bewegen. Und ich finde das gut, wenn man dann den Horizont sozusagen immer ein bisschen aus der österreichischen Perspektive, aus dem, sorry, dass ich das so sage, österreichischen Klein-Klein heraus bewegen kann. Und natürlich mit einem starken ökonomischen Blickwinkel, aber gut zusammengefasst Themen präsentiert bekommt, die die ganze Welt bewegen.
Also ein Economist-Abo als nächster Tipp.
Das ist keine Empfehlung, aber ich lese ihn gerne, ja.
Vielen Dank für das Gespräch, lieber Thomas.
Danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Bis bald bei Sicherheitsbewusst.
Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast Sicherheitsbewusst auf Spotify, Apple Podcasts oder anderen Podcast-Plattformen. Stay safe, stay secure und stay tuned. Bis zum nächsten Mal hier bei Sicherheitsbewusst.